Dass ich wieder mal bei euch bin. Wir waren schon länger nicht mehr zusammen. Aber ich denke immer an euch. Und das Thema, was ich heute mit euch ansprechen möchte, ist die zwei Zeugen. Die zwei Zeugen. Von denen habt ihr sicher gelesen, in der Offenbarung und so, aber ich werde nicht in der Offenbarung anfangen, weil wenn wir dort anfangen, dann wissen wir nicht, wovon die Bibel spricht, weil das kommt ja alles vorher schon. Nun, das Konzept mit den zwei Zeugen, das kommt aus dem Gesetz. Im fünften Buch Mose, an mehreren Stellen wird das im Gesetz festgemacht. Kein Mensch darf verurteilt werden, außer durch die Mitarbeit und Bezeugung von zwei Zeugen. Jetzt, wie wird das System angewendet? Das ist ein Rechtssystem im Himmel. Ja? Das himmlische Rechtssystem verlangt, dass jede Verurteilung zwei Zeugen erfordert. Also es gibt keine Kronzeugen. Ja? Wenn keine zwei Zeugen da sind, dann gibt es keine Verurteilung. Sei es nun positiv oder negativ, was es auch immer ist, es muss durch zwei Zeugen bezeugt werden. Und das hat auch eine eschatologische Bedeutung. Das heißt, es hat eine Endzeitbedeutung. Und die Entwicklung in der Zeit zeigt uns, dass das immer so war. Also es ist nicht nur für uns so, dass wir heute in die Zukunft schauen und sagen, okay, da müssen zwei Zeugen kommen, so wie es in der Offenbarung steht. Sondern als die Juden zum Beispiel gewartet haben, dass Jesus zum ersten Mal kommt, da haben sie gewartet, aber sie mussten auch zwei Zeugen bekommen. Ja, und als Jesus gekommen ist, geboren worden ist, gab es zwei Zeugen. Es gab aus dem Osten eine Gruppe und aus Israel eine Gruppe. Aus dem Osten sind es die Weisen und aus Israel sind es die Hirten gewesen. Ja, zwei Zeugen, die bezeugen, dass jetzt der Messias geboren wird. Als er dann zum Tempel gebracht wird, um geweiht zu werden, gab es wieder zwei Zeugen, weil Gott sich an sein eigenes Gesetz hält. Ja? Alles wird durch zwei Zeugen bestätigt. Alles. Jetzt haben wir aber ein Problem, denn der Satan, der ist ja nicht dumm. Er versucht alles nachzumachen, was Gott macht. Also hat er auch zwei Zeugen. Und das ist, was viele nicht bedenken. Satan hat auch zwei Zeugen. In der Endzeit steht der Gemeinde eine Gruppe gegenüber. Die wird symbolisiert durch zwei Tiere, wo eins dem anderen die Kraft gibt. Das sind die Zeugen gegen Gott. Ich will jetzt nicht auf die Details eingehen, was das alles heißt, weil das ist nicht unser Thema. Aber ich will, dass ihr versteht, dass es ein systematisches Problem ist. Gott erfordert zwei Zeugen. Und wenn es keine zwei guten Zeugen gibt, dann bringt man eben zwei falsche Zeugen. Das ist nichts Neues. Und ich möchte euch ein paar Beispiele zeigen im Alten Testament, wo dieses Bild vorkommt mit den zwei Zeugen. Manchmal heißen die zwei Zeugen, das ist jetzt so, manchmal heißen die zwei Zeugen nicht zwei Zeugen, sondern zwei Kämmerer oder zwei irgendwas, ja? So. Fallen euch irgendwelche Geschichten ein mit zwei Kämmerern? So, wer hat eine Geschichte? Bitte.
Der Mordanschlag auf den König von
S Super. Richtig. Und zwar, du meinst der Mordanschlag auf den König von? Jetzt sind wir richtig, weil Syrien ist falsch. So, Medo-Persien, wisst ihr auch die Namen von denen? Ich erinnere mich an diese Namen, seit ich Kind bin, weil es war in einem Quiz, den meine Oma mir gestellt hat und ich habe das nicht gewusst und ich habe mich geärgert, weil ich das nicht gewusst habe und dann habe ich es gelernt und dann habe ich es gewusst. Und die hießen Biktan und Teres. Biktan und Teres. Und das Interessante ist, diese Namen, wenn man die übersetzt, das Biktan heißt aus der Weinpresse. Also, so. Und Teresch heißt Strenge, der ist streng. Ne? Also ihr seht hier zwei Kämmerer und die zwei Kämmerer sind, also ihr könnt es nachlesen im Esther in Kapitel 2, die sind sauer auf den König aus irgendwelchen Gründen und sie machen einen Anschlag auf den König, aber der Mordechai hat das entdeckt, vorzeitig hat das gemeldet und dadurch ist der Anschlag verhindert worden. Ja. Und dann vergisst der König ihn dafür zu belohnen und dann hat er durch Gottes Wirkung, durch Gottes Geist eine schlaflose Nacht und lässt sich die Chronik vorlesen. Und dann merkt er, hey, Moment mal, das war doch, da war doch was. Und am nächsten Tag ist es zufällig genau der Tag, an dem Haman kommt und er freut sich furchtbar, weil er schon zum zweiten Mal von der Königin eingeladen worden ist und er denkt, jetzt wird er zum großen Mann und dann kommt er und das erste Gespräch, was er mit dem König hat, ist, was würdest du tun, wenn du einen Menschen ehren möchtest? Was soll der König tun? Und dann überlegt er sich, was hätte ich denn gerne? Und dann zählt er alles auf. So, und er sagt, okay, jetzt geh und mach das mit Mordechai. Das ist das Urteil des Königs. Nicht? Ja. Zwei Zeugen. Bitte.
Wenn noch ein Fall, wo mehrere Zeugen waren, das war doch bei der, auch von der Ruth, diese eigentlich Versorgungsrechte abgetreten wurden mit dem Acker von ihrem verstorbenen.
Ja, richtig. Da ist es, weil es auch ein rechtlicher Prozess ist, muss immer zwei Zeugen da sein. Fällt euch noch eine Geschichte ein mit zwei Kämmerern? Eine können wir noch, weil eine kennt ihr sicher, aber.
Josef.
Ja, genau, Josef, ja. Bei Josef ist es auch so, der ist im Gefängnis, da kommen zwei Kämmerer, weil sie eine Verschwörung gemacht haben gegen den König, sind sie aus der Gnade rausgefallen. Der eine davon hat mit Wein zu tun und der andere mit Brot. Und der mit dem Wein wird begnadigt und der mit dem Brot nicht. Ja? So. Also merkt ihr, die Zeugen, die können sich auch ändern. Vielleicht bekehren. Ich will jetzt nicht zu viel in die Details eingehen in der Geschichte, weil das ist nur ein Beispiel. Aber ihr findet immer wieder Beispiele in der Bibel von diesen Zweierleuten. Als das Land Israel erobert werden sollte und es muss festgestellt werden, dass es ein gutes Land zum Erobern ist, da muss es mindestens zwei Zeugen geben, die das bezeugen. Die haben denen zwar nicht geglaubt, aber es gab zwei Zeugen. Ja. Jetzt mussten auch, als sie wieder zum Land kommen, um es nochmal einzunehmen, nicht? Mussten auch wieder zwei Zeugen da sein. Ja, und es gab zwei Zeugen. Die waren bei der Rahab im Haus. Die zwei Zeugen. Es gibt immer zwei Zeugen. Und ihr könnt es durchverfolgen wie einen roten Faden durch die ganze Schrift hindurch. Es gibt immer zwei Zeugen für jedes wichtige Ereignis, das Gott vorhersagt. Immer. Ohne Ausnahme. Warum? Weil alles vor Gericht kommt, deswegen. Versteht ihr? Alles kommt vor Gericht und alles wird von Satan angeklagt. Also muss es alles bezeugt werden. Und es muss alles mindestens so bezeugt werden, dass es vor Gericht bestehen bleibt. Also mindestens zwei Zeugen. Immer. Jetzt möchte ich euch ein paar Geschichten zeigen, wo das auch vorkommt mit den zwei Zeugen. Aber da ist es ein bisschen anders. Und zwar 1. Könige 21. Geht mit mir in 1. Könige 21. Das ist eine interessante Geschichte, die kennt ihr sicher. Und zwar ist es so, in diesem 1. Könige 21 sind wir in dem Königtum von Ahab, dem König von Israel. Und der König Ahab befindet sich in Jezreel, einer Stadt, wo er eine Festung hatte. Und er sieht da von seinem Palast runter und er sieht einen Weinberg am Südhang. Der gehört dem Naboth. Ja. Und er will diesen Weinberg haben und er redet mit Naboth und sagt, ja, komm, gib mir den Weinberg. Und der Naboth sagt zu ihm, pass auf, ich kann dir den Weinberg nicht geben. Ich darf ihn nicht verkaufen. So, jetzt gibt es ein Problem. Es gibt nur einen Grund, warum er es nicht verkaufen könnte. Wenn es ein Erbteil ist und es ist Sabbatjahr. Auch das Erbteil kannst du verkaufen, aber nicht im Sabbatjahr. Denn im Sabbatjahr kommt es zurück. Und im Sabbatjahr kannst du es nicht verkaufen. Das Sabbatjahr ist das Jahr, wo du es zum günstigsten Preis wieder zurückkaufen darfst. Aber du darfst es nicht verkaufen. Du kannst es ein Jahr vor dem Sabbatjahr verkaufen, für den Wert von einem Jahr, und im Sabbatjahr zurückkaufen. Du kannst es 2 Jahre vorher für den Wert von 2 Jahren verkaufen und dann wieder zurückkaufen. Und so weiter. Aber du kannst es im Sabbatjahr nicht verkaufen. Das heißt, wir haben hier eine prophetische Information, die, es ist nicht irgendeine Zeit, es ist Sabbatjahr. Oder wie ihr lesen könnt in der Prophezeiung über Jesus, ist das Jahr der Freilassung unseres Herrn. Das ist genau die Antwort, die Jesus dem Johannes dem Täufer gibt, als er fragt, bist du jetzt der Messias oder bist du es nicht? Und er sagt, ja, du kennst doch die Prophezeiung, die sagt, die Blinden werden gehen und die Lahmen werden, die Blinden werden sehen und die Lahmen werden gehen und das alles. Okay? Und es ist das Jahr der Freilassung des Herrn. Das Sabbatjahr der Sabbatjahre. Alle 7 Sabbatjahre kommt ein Jovel oder das Jubeljahr, sagen wir dann. Da kommt das Jubeljahr her. Das heißt im Hebräisch Jovel. Das ist das, ja, 50 Jahre. Ein Symbol für die Begnadigung am Ende der Zeit. In 50 Jahren, wenn du das nie zurückkaufen konntest, was dir gehört, und es ist so mit der Menschheit, wir konnten es nie zurückkaufen, ja, was wir verloren haben. Adam hat es verkauft und keiner von uns konnte es zurückkaufen. Jesus hat es zurückgekauft. Und er wird es, so wie es das Gesetz vorschreibt, zum großen Jubeljahr, am Ende der Zeit, allen wieder frei zurückgeben. Da fällt nämlich im Jubeljahr ohne Geld einfach so alles wieder zurück in die Ordnung, die Gott von vornherein gesetzt hatte. Und jeder hat wieder sein Erbe. Ja. So. Jetzt ist es also ein Sabbatjahr und der Naboth darf es nicht verkaufen. Ich meine, ist es jetzt so, dass der Ahab nicht wusste, dass es da nicht erlaubt ist, nach dem Gesetz es zu verkaufen? Oder was meint ihr? Nee, der wusste es schon, aber es interessiert ihn nicht. Der hat sich geärgert darüber, dass er es nicht kaufen durfte. Und er will es haben. Und er ist sauer und er geht heim und schmort da. Und seine Frau sieht ihn und sagt, ja, was ist denn mit dir los? Du bist doch der König von Israel, was machst denn du? Jetzt erzähl mal, was hast du für ein Problem? Ja, und er schüttet ihr sein Herz aus. Das ist jetzt parallel, so wie mit dem Simpson, der auch der Dalila sein Herz ausschüttet. Ne? Und sie sagt dann zu ihm, du, da kenne ich 50 Lösungen, mach dir mal keinen Stress. Und die Lösung, die sie hat, lest mal mit mir. Vers 8. Und sie schrieb Briefe in Ahabs Namen und versiegelte sie mit seinem Siegel und sandte sie an die Ältesten und Obersten, die mit Naboth zusammen in der Stadt wohnten. Und sie schrieb in den Briefen also, ruft ein Fasten aus, setzt Naboth oben an unter dem Volk und stellt ihm gegenüber 2 Männer auf, nichtswürdige Leute, welche wider ihn zeugen und sagen sollen, du hast Gott und dem König geflucht, und führt ihn hinaus und steinigt ihn, dass er stirbt. Also, sehr einfache Methode, erhebe ihn zum Ersten unter dem Volk, zu einem großen religiösen Fest. Bitteschön, das ist eschatologisch sowieso wichtig, wenn ihr das Buch Daniel lest. Ein großes religiöses Fest wird veranstaltet. Zu diesem religiösen Fest werden bestimmte Leute vorne angestellt. Wer sind die? Nun ja, in Babylon waren es die 3 Freunde von Daniel. Und was ist dann passiert? Ja. Und genauso sieht es hier auch aus. Sie stellen Naboth vorne an und dann kommen 2 Zeugen gegen Und das sind das gute Zeugen oder schlechte Zeugen? Nee, nichtswürdige Leute, die haben gelogen. Ja, okay. Und dann haben sie das gemacht und sie haben ihn gesteinigt und dann kommt sie zu ihm und sagt, Ab, der Naboth ist tot, geh und nimm es in Besitz. Und er macht es, er nimmt es in Besitz. Und dann spricht der Zeuge, den Gott dem Volk Israel schickt, der erste Zeuge. Es gibt zwei Zeugen, also zwei Propheten, die speziell für das Volk Israel arbeiten und von Gott geschickt worden sind für das Volk Israel. Und der eine heißt Elia und der zweite heißt Elisa. Die kennt ihr beide, ne? Und der Elia sagt, okay, das wird der Herr ahnden. Und es wird ein Gericht geben, was der Herr ausspricht über Ahab und über Isabel. Wegen dieser Sache, was sie da gemacht haben. Und ihr werdet sehen, weil das natürlich auch gesetzliche Dinge sind, müssen sie auch gesetzlich bezeugt werden. Das heißt, es muss zwei Zeugen geben zu all diesen Ereignissen. Nicht? Nun, Ahab ist gestorben in einem Kampf. In einem Kampf, wo er verbündet ist mit Juda. Und sie kämpfen gemeinsam gegen den Feind. Und dieselbe Geschichte, die wiederholt sich ein bisschen später. Der Ahab ist tot, aber die Isabel ist noch am Leben und ich möchte euch diese Geschichte zeigen. Nicht? Zweiter Könige, Kapitel 8 und 9 ist die Geschichte. Ich will jetzt Kapitel 8 ein bisschen überspringen. Ja. So. Da geht es um den König Ahasja, also Kapitel 8, ja. Der König wird in Juda. Ja, Ahasja wird König in Juda. Und was macht Ahasja? Nun, Ahasja verbündet sich mit Israel, um zu kämpfen gegen Syrien. Na, es ist seltsam, dass sie kämpfen gegen Syrien, denn die ganze Hochzeit von Ahab und Isabel war, damit es keinen Kampf mit Israel und Syrien gibt. Omri, der Vater von Ahab, hatte ein bisschen politisches Geschick und hat gesagt, ich mache jetzt, was David gemacht hat. Ich verbünde mich mit Syrien. Ihr könnt euch erinnern, David hat aus Syrien Hilfe bekommen für den Tempel. Ne? Das ist lange vorher gewesen. Jetzt will er das nachmachen, dieses Bündnis wieder aufstellen. Und er macht es, indem er seinen Sohn, seinen Erben Ahab, verheiratet mit der Prinzessin aus Syrien. Und interessanterweise funktioniert das nicht. Dieses Bündnis funktioniert nicht. Es hält nicht. Denn wir befinden uns im nächsten Kapitel, Kapitel 9, in einem Krieg. Und zwar ist es ein Krieg zwischen Syrien und Israel. Israel ist ja das Nordreich, ne? Und zu Hilfe kommt dem Nordreich, also Israel, kommt das Südreich. Also der Ahasja in diesem Fall. Ja? Und das ist die Geschichte. Die Geschichte ist, dass es zwei Völker gibt, die Gott gehören. Zwei, Juda, das sind die, die treu geblieben sind, und Israel, das sind die, die abgefallen sind vom Bündnis, was Gott gegeben hatte. Das letzte Bündnis, was sie bekommen hatten, war das Bündnis Davids. Wo Gott gesagt hat, ich werde dem David ein Haus bauen, aus diesem Haus wird der Herrscher Israels kommen für immer. Ja, zwei Generationen später haben 10 Stämme sich gedacht, tja, der Herr sagt zwar, aus dem Haus Davids kommt der Herrscher, aber wir haben eine bessere Idee. Ja? Und sie haben einen gewählt, der hatte schon vorher versucht, den König umzubringen, den Salomo, und die Macht an sich zu reißen. Hat nicht funktioniert. Der hieß Jerobeam und der war geflohen nach Ägypten und dann holen sie ihn und dann machen sie diese ganze Geschichte da mit der Befragung des Königs und sagen, ne? Und diese ganze Intrige führt dann dazu, dass 10 Stämme abfallen. Ja, also haben wir ein geteiltes Volk. Jetzt befinden wir uns also Kapitel 9, ja, in diesem Kampf. Elisa, der Prophet, rief die Prophetensöhne und sprach zu ihm: Gürte deine Lenden, nimm diese Ölflasche mit dir und geht nach Ramoth in Gilead. Und wenn du da hinkommst, schau, wo Jehu, der Sohn von Josaphat, ist. Und dann geht er da zu den Leuten hin und er findet sie und er fragt: Ist hier Jehu? Und der: Ja, ja, hier. Und dann: Komm, ich muss mit dir reden. Und er nimmt ihn zur Seite und er redet mit ihm. Und er sagt ihm alles, was er tun soll. Und den Auftrag des Gerichts über das Haus Ahabs. Das ist der Auftrag, den der Prophet ihm aufträgt. Und er kommt wieder raus und die Freunde fragen den Jehu: Und, was hat er gesagt? Und er will es nicht sagen. Er sagt: Ja, da ist die, du weißt ja, wie die Prophetenjünger sind. Die sind immer wenn komisch. Die sagen immer so Zeugs. Nee, jetzt sag halt. Ja, okay, der hat gesagt, ich werde jetzt zum König und ich muss Folgendes tun. Und die sagen: Super, also, wir rufen dich gleich zum König aus. Die haben gleich alles organisiert und haben ihn zum König ausgerufen. Und es geht los. Gleich danach versammeln die Leute. Ja, also darunter waren einige der Generäle Israels und so weiter. Die haben also gleich sich organisiert und gehen gleich nach Jezreel, wo die Königin ist. Ja? Und jetzt lest die Geschichte mit mir. Das ist sehr interessant, was da alles passiert. Ja? Also, wo ist das? Abvers. Abvers. Also, Joram ist der König, ja. Das ist der König, der Sohn von Ahab, ja. Und Joram ist in Jezreel. Ja? Und der König ist zurückgekehrt von seinem Krieg mit Syrien. Joram hatte Krieg mit Syrien und er ist verletzt worden. Und er kommt zurück nach Israel und zieht sich zurück in welche Stadt? Nein, nach Jezreel genau. Na, das ist Vers 15. Da hat sich also der König zurückgezogen nach Jezreel aus seinem Kampf mit den Syrern. Übrigens, bei diesem Kampf mit den Syrern war er begleitet worden vom König von Juda, der in diesem Kampf eigentlich nichts verloren hatte. Aber ihr könntet, wenn ihr wollt, im Kapitel 8 lesen, dass der König von Juda hier auch beschrieben wird als einer, der den Sünden von Ahab gefolgt ist. Der König von Juda. Warum? Weil er sich verbündet hat mit dem Sohn von Ahab und versucht ihm zu helfen gegen das Schlamassel, in das er sich selbst reingeritten hat. Ja? So. Und jetzt ist er also da, sitzt in Jezreel und der Jehu kommt nach Jezreel, um es zu erobern. Und er sagt aber, also lest den Vers, Vers 15, und Jehu sprach: Wenn es euch recht ist, so soll niemand aus der Stadt entfliehen, um hinzugehen und es in Jezreel zu berichten. Also in der Stadt neben Jezreel, wo der König sitzt, wenn die jetzt erobert wird, soll da keiner fliehen, sonst erfahren die in Jezreel, was los ist. Und da ist ja noch die Isabel und die will er auch kriegen. Die steht auch auf der schwarzen Liste, die er gekriegt hat vom Prophetenjünger. Versteht ihr? So, und jetzt Jehu ritt nach Jezreel, denn Joram lag da selbst auch, war Ahasja, der König von Juda, herabgekommen, also der Ahasja, der ihn begleitet hatte, dieser König von Juda, der sich korrumpiert hat, da mitzumachen in diesem Schlamassel. Und der war da, ihn zu besuchen, den kranken Partnerkönig, mit dem er verbündet ist. Ne? Und der Wächter aber, der auf dem Turm zu Jezreel stand, und jetzt passt gut auf, sah Jehus Schar kommen und sprach: Ich sehe eine Schar. Und da sprach Joram: Nimm einen Reiter und sende ihn entgegen und frage, bedeutet es Friede? Also die haben gesehen, dass da eine Schar, also eine Armee kommt und die wussten jetzt nicht, ist das eine von unseren, weil der König ist nicht mehr auf dem Schlachtfeld, die wissen nicht, was jetzt los ist. Also schickt er einen Reiter aus, um herauszufinden, sind das unsere Leute oder ist es eine feindliche Armee? Und der Bote kommt, ritt ihm entgegen und sprach: So spricht der König, bedeutet es Friede. Das ist die Frage. Vorsicht, das ist ein wichtiger Punkt hier eschatologisch. Das Interesse dieses falschen Königs ist Friede. Also macht euch keine falschen Vorstellungen davon. Alles, was er macht, ist für den Weltfrieden. Ja? So. Und er will Frieden natürlich. Und dann sagt er, und ist es Friede? Und jetzt schaut mal auf die Antwort von Jehu. Was interessiert es dich, ob es Friede ist? Du wende dich und folge mir nach. Also bekehr dich und folg mir nach. Jehu ist ein Symbol für Jesus hier, ja? So. Die ganze Welt wird einem falschen König anhängen und dieser falsche König wird nur eins im Sinn haben. Weltfrieden mit allen Mitteln. Ja? Und dann kommt Jesus und sagt, was interessiert denn dich das, ob da jetzt Friede wird am Ende der Zeit? Wie kannst du dir das vorstellen, dass Jesus mit Satan Frieden macht? Kannst du dir das vorstellen? Es gibt nur eine Entscheidung, die du zu treffen hast. Bekehr dich und folg mir nach. Und als Jesus gekommen ist, ratet mal, was er den Leuten gesagt hat. Bekehr dich und folge mir nach. Na, selbstverständlich. Wisst ihr, weil auch zu dem Zeitpunkt ein falscher König auf dem Thron Israels sitzt. Diesmal heißt er Herodes. Und das ist der Erste, der sich bekehrt. Und dann schickt er einen zweiten Reiter aus. Und der zweite Reiter hat dasselbe Erlebnis. Er kommt und sagt, und ist es Friede? Und der Jehu sagt zu ihm, was interessiert es dich, ob es Friede ist? Wende dich um und folge mir nach. Und der folgt ihm auch nach. Und nach dieser Zeit, also nachdem zwei Reiter hingeritten sind zu dieser kommenden Armee und beide sind nicht zurückgekehrt, ja, setzt es in Parallele mit der Geschichte von der Sintflut am Ende, da haben sie auch zweimal was ausgeschickt und da ist nichts zurückgekehrt. Ja. So, diese zwei Zeugen haben sich gewendet. Sie gehören zum König Joram, aber sie bekehren sich und gehören jetzt zu Jehu. Ja? Das ist der Gesalbte des Herrn, der jetzt das Gericht ausführt. Und er sendet keinen Reiter mehr aus, denn die sind inzwischen so nah rangekommen, dass einer von denen, die da beim König sind, sagt, ich kenne doch den, der da so reitet. Der reitet, wie der Jehu so reitet. Den kenne ich. Und als nun Joram den Jehu sah, Vers 22, sprach er, Jehu, bedeutet es Friede? Was hat er für eine Frage? Schon wieder, ne? Das dritte Mal fragt er nach Frieden. Und der Jehu antwortet, was bedeutet Friede? Der Jehu antwortet, was Friede? Bei der ganzen Buhlerei und Zauberei deiner Mutter Isabel, willst du Frieden haben? Willst du, dass ich Frieden mache mit dem Gemache, was du gemacht hast? Da wandte sich Joram zur Flucht, weil er gemerkt hat, dass er nicht in Frieden kommt. Und er sagt zu Ahasja, Verrat. Also er stellt Jehu als den Verräter dar. Nicht? Und Jehu nimmt den Bogen zur Hand und schießt Joram zwischen die Schultern, sodass der Pfeil durch sein Herz fuhr und er sank in seinen Wagen. Und Jehu sprach, und jetzt kommt etwas sehr Interessantes, weil der Jehu, der macht jetzt etwas, er kommt und immer die Leute, die zum König gehören, spricht er an und die reagieren. Da waren zwei, die geschickt worden waren vom König Joram und er hat zu ihnen gesagt, folgt mir nach und sie sind umgekehrt und folgen ihm nach. Ne? Jetzt guckt mal, jetzt ist er tot, der König stirbt im Wagen und die Fahrer des Wagens versuchen den Wagen jetzt aus der Schlacht rauszuführen, um in die Stadt zu kommen. Ne? Und der Jehu kommt neben den Wagen und er sagt zu dem Wagenführer, nimm ihn und wirf ihn auf das Ackerfeld von Naboth, dem Jezreeliter, denn, gedenke, wie wir, ich und du, die kannten sich, das sind Soldaten, die vorher gemeinsam gekämpft haben in der Armee von Ahab, ja, wie ich und du nebeneinander hinter seinem Vater Ahab hergeritten sind, als der Herr diesen Ausspruch über ihn tat. Und jetzt zitiert er, was der Elia ausgesprochen hatte. Fürwahr, das Blut Nabots und das Blut seiner Söhne habe ich gestern gesehen, spricht der Herr. Und ich werde es dir auf diesem Acker vergelten, spricht der Herr. So nimm ihn, wirf ihn auf den Acker nach dem Wort des Herrn. Als der Ahasja, der König von Juda, das gesehen hat, ist er geflohen nach dem Gartenhaus zu. Jehu aber jagte ihm nach und sprach, erschießt ihn auch. Da schossen sie ihn nieder auf seinem Wagen. Beim Aufstieg nach Gur, das bei Jibleam liegt, und er floh gen Megiddo und starb daselbst. Das ist jetzt eine doppelte Prophezeiung für das Ende des Volkes Israel, physisch, und das Ende am Ende der Zeit. Zwei Könige werden umgebracht. Beide, weil sie falsche Zeugen sind. Und seine Knechte ließen ihn nach Jerusalem führen und begruben ihn in seinem Grab und so weiter. Ja? Als nun Jehu nach Jezreel kam und Isabel solches hörte, schminkte sie ihr Angesicht und schmückte ihr Haupt und schaut zum Fenster raus. Also er kommt jetzt in die Stadt, nach Jezreel, und die Königin, die hat erfahren, was los ist. Und sie bereitet sich vor auf die Begegnung mit dem Jehu. Wie macht sie das? Das war immer ihre Methode. Sie macht sich schön. Es hat ja mit Ahab funktioniert. Wieso sollte es nicht mit Jehu funktionieren? Den Ahab hat sie manipuliert. Wieso soll sie Jehu nicht manipulieren können? Also hat sie das gemacht, was sie kennt. Sie hat sich schön hergerichtet und dann stellt sie sich hin. Und schaut zum Fenster raus. Er kommt in den Hof und schaut hoch zum Fenster. Und sie sagt, ist es Zimri wohlergangen, als er seinen Herrn ermordet? Also sie klagt ihn an, dass er seinen Herrn ermordet hat, also den Joram. Ne? Und sagt, es ist ihm nicht wohlergangen, dem Zimri. Also wird es dir auch nicht wohlergehen, weil du verraten hast. Und er ignoriert das und er schaut zum Fenster hoch und er sagt, wer hält es mit mir? Da sahen zwei oder drei Kämmerer zu ihm hinab. Also die stehen neben der Königin, die schauen so jetzt neben der Königin durchs Fenster. Und der Jehu sagt, und wer gehört zu mir? Und er sagt, stürzt sie hinab. Und sie stürzten sie hinunter, dass die Wände und die Pferde mit ihrem Blut bespritzt werden. Und sie zertraten sie. Und als er hineinkam und gegessen und getrunken hatte, sprach er, seht doch nach dieser Verfluchten und begrabt sie, denn sie ist eines Königs Tochter. Aber als sie hingingen, sie zu begraben, fanden sie nichts mehr von ihr als den Schädel, die Füße und die Handflächen. Und sie kamen wieder und sagten es ihm. Er aber sprach, es erfüllt sich, was der Herr durch seinen Knecht Elia, den Tischbitter, gesagt hat, als er sprach, auf dem Acker Jezreels sollen die Hunde das Fleisch der Isabel fressen. So, das ist jetzt Gericht. Jetzt, was heißt das? Wir haben ein Bild hier, ja? Wir haben ein Bild für das Volk Gottes, geteilt in zwei Gruppen. Das treue Volk Gottes und das untreue Volk Gottes. Und ihr werdet sehen, es gibt keinen Unterschied zwischen denen. Juda ist genauso in denselben Mist verwickelt wie Israel. Da ist keiner besser als der andere. Ja? Und das ist auch das Problem der Adventgemeinde in der Endzeit, weil wir denken, wir sind besser als die anderen. Das ist typisch Laodicea, die halten sich für besser. Die sind nicht besser. Wisst ihr, in Laodicea gibt es zwei Quellen. Es gibt eine Quelle in der Nähe von Laodicea. Und es gibt eine Quelle, die ist ein bisschen weiter weg, die heißt Pamukkale. Die kennt ihr, da könnt ihr hingehen und baden. Das sind heiße Quellen. Und die fließen hinunter ins Tal, wo die Stadt ist. Und da ist Laodicea. Und dann mischt sich das mit der Quelle, die kalt ist. Und ihr habt lauwarmes Wasser. Jetzt gibt es immer noch schlaue Leute, die sagen, Ja, die haben aber auch Wahrheit. Ja, richtig, ja. Ja. Du kannst ja versuchen, das Wasser zu schlucken und das kalte Wasser wieder auszuspucken. Probier's mal. Das kannst du ja probieren. Nee, das ist eine homogene Lösung. Da ist nichts zu unterscheiden. Und Gott hasst die Mischung, versteht ihr? Gott hasst die Mischung. Und das, was passiert war in Israel, das war genau das. Sie haben sich vermischt. Kulturell haben sie sich total vermischt mit dem, was geglaubt wurde in Syrien. Wisst ihr, alle Völker um Israel herum nennen ihre Götter Baal, also Herr. Alle. Bei dem einen halt heißt er Baal Peor und bei dem anderen heißt er Baal Shemot und bei dem anderen heißt er Baal, was weiß ich. Irgendein Baal ist es immer. Aber die heißen alle Baal. So. Und jetzt passiert das, was in heidnischen Völkern immer passiert ist. Wenn zum Beispiel aus Ägypten irgendeiner nach Griechenland kommt und der erzählt, wir haben in Ägypten einen Gott, der macht Folgendes, der ist so und so und so. Und da sagt der Grieche, ah ja, den kenne ich, der heißt bei uns Hermes. Ja? So. Also das war typisch heidnisch. Die haben sich identifiziert miteinander. Ja? So, und jetzt macht Israel dasselbe. Die sitzen in Israel und die beten Jehovah an, den Gott Israels, ja, und sie beschreiben ihn und sie reden oberflächlich über diesen Gott, den Israel hat. Und der Syrer sagt, ja, der heißt bei uns Baal. Ja? Ach so. Naja, dann können wir den auch anbeten. Ist ja dasselbe. Und ihr findet, Ahab, er macht Anbetung für Jehovah und er macht Anbetung für Baal. Aber die Bibel scheidet das immer. Weil in Gottes Augen ist es nicht dasselbe, auch wenn die Leute denken, es wäre dasselbe. Und jetzt schaut euch bitte um in der heutigen christlichen Welt. Gibt es irgendeine christliche Gemeinde, die nicht den Herrn anbetet? Ja, aber das sind lauter unterschiedliche Herren, weil jeder beschreibt ihn ein bisschen anders. Und bei den einen ist er Baal Peor und bei den anderen Baal Shemot, welche Farbe er auch immer hat. Du kannst ihn dir aussuchen nach dem Regenbogensystem. Welche Farbe willst du haben? Aber der wahre Gott ist nicht so. Und wenn du ihn ins gleiche Boot schmeißt wie die, dann hast du ein Problem. Dann hast du das gemacht, was die Bibel verbietet. Du darfst nicht mischen. Und Gott hasst die Mischung. Und sie haben in Israel genau das gemacht. Sie haben sich vermischt. Jetzt haben die Israeliten sich so desorientiert religiös, dass sie nicht mehr einen Unterschied machen zwischen der Anbetung Baals und der Anbetung Jehovas. Die können das nicht mehr. Die denken, das wäre dasselbe. Und sie haben eine Religion, nicht fünf. Und das Schlimmste ist, die eigentlich treu geblieben waren, also Juda, die sind auch nicht mehr treu. Statt zu sehen, was passiert und dass es prophetisch ist, was über dem Haus Ahabs passiert, unterstützen sie diesen falschen König. Obwohl das Gericht Gottes durch den Propheten schon lange vorher ausgesprochen worden war. Elia hatte doch gesagt, was passieren muss mit dem Haus Ahabs. Und jetzt kommt der König von Juda und unterstützt den Sohn von Ahab. Ja, super. Wo soll das hinführen? Wo meint ihr, wo kommt das hin? Ne, was erwartet er? Der Ahasja. Was hat denn der sich gedacht dabei? Wisst ihr, was das symbolisiert? Es gibt ein treues Volk Israel. Es gibt auch vielleicht ein treues Volk Israel in dieser Endzeit. Und vielleicht sind es wir oder nicht? Und vielleicht machen wir denselben Fehler, weil wir denken, na, die sind doch auch wie wir. Die glauben doch auch an Gott. Hallo? Ja, aber da kommt ein Kampf, Leute. Gerate da ja nicht zwischen die Fronten, sonst geht's dir nicht gut. Und außerhalb dieses Kampfes, der auf der Erde folgt, zwischen den Königen dieser Erde, gibt es einen Kampf, der kommt, wenn der Jehu kommt. Ne, dann geht es nämlich los, weil wenn der kommt, um aufzuräumen hier. Es gibt einen falschen König über das Volk Gottes, der hat alle verführt, der hat sie vermischt. Und jetzt glauben sie an Gott alle, aber sie wissen nicht mehr an welchen. Und der Herr hat über diesen ein Gericht ausgesprochen. Ihr könnt es auch in der Offenbarung nachverfolgen, dass er über diesen ein Gericht ausspricht. Das wird schon in Daniel gesagt, dass es da einen gibt, der sich zum König erhebt dieses kleine Horn, ne, das immer größer wird und alles Mögliche tut und es verdreht die Gesetze und es macht alles Mögliche und es wird auch alles ihm gelingen. Und wenn er fertig ist, was dann? Ja, dann wird Gott ihn richten. Ja. Und das ist in der Offenbarung genauso, da findet ihr denselben. Dieser selbe König, wie er sich erhebt, und er wird beschrieben, noch viel genauer als im Buch Daniel. Und er wird auch viel genauer beschrieben, wie der Herr gegen ihn vorgeht und wie er zerstört wird. Und das Bild, die Geschichte von Jehu, das ist ein Bild dafür, was da alles passiert. Aber ihr habt gemerkt, bei jedem Schritt, da gab es zwei Zeugen. Der Jehu kommt in die Stadt, um die Stadt zu erobern, da gibt es zwei, die zu ihm überlaufen. Dann bringt er ihn um im Wagen und dann spricht er zu den Wagenführern, schmeißt ihn runter. Und dann kommt er zum Fenster und die Isabel ist da und dann gibt es wieder zwei oder drei, die es bezeugen. Oder nicht? Also was müssen wir jetzt hier verstehen? Versteht das richtig? Der Herr, also Jehu, der das hier symbolisiert, hat überall seine Agenten. Das ist, was der Feind nie erwartet. Der kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Hat Babylon sich vorstellen können, dass sie Daniel zum obersten Ratgeber machen? Die haben doch keine Ahnung gehabt, was das ist. Das ist der Plan Gottes, der läuft immer im Hintergrund. Der Feind hat nie eine Ahnung, was kommt. Aber der Herr hat überall seine Leute. Und wir können das auch nicht erkennen, weil wir sie nicht immer gleich erkennen können. Sie sind nicht alle offen erkennbar als Nachfolger Gottes. Und vielleicht sind sie es auch heute nicht und sie werden sich erst bekehren, wenn er sagt, was interessiert dich der Friede? Dreh dich um und folg mir nach. Versteht das bitte? Dieser Kampf kommt auf uns zu, das Gericht dieser Welt kommt auf uns zu, das Gericht des falschen Königs dieser Welt kommt auf uns zu. Und die Frage ist, ob wir uns mit ihm verbünden und in den falschen Krieg ziehen oder ob wir warten auf den wahren König, der kommt, um aufzuräumen hier. Und das Gericht, das verordnet ist, über die Untreuen aus seinem Volk auszuführen. Jetzt geht mit mir in die Offenbarung. Und ihr werdet, war sehr interessant. Ich habe ja gesagt, es gab zwei Zeugen, die dem Volk Israel gegeben sind, spezifisch. Und das war Elia und Elisa. Wofür ist denn Elia bekannt? Was hat er denn gemacht? Wo ist er denn bekannt geworden? Was hat er denn gemacht? Der hat sich hingestellt. Ja, Karmel kommt danach, aber was hat er zuerst gemacht? Er hat sich hingestellt und gesagt, König, ab heute, bis ich es nicht sage, wird es nicht mehr regnen. Behaltet es im Kopf. Wisst ihr, wofür Elisa auch bekannt ist, unter anderem eines der Wunder, die er getan hat, ist, da kam der König von Israel, hat zu ihm gesagt, komm her. Und das hat er nicht direkt gemacht, der König war krank und er hat sich den Propheten holen lassen, sozusagen, und er schickt einen Hauptmann mit 50 Leuten. Und dieser Hauptmann mit 50 Leuten kommt zu Elisa und sagt, du, der König sagt, vortreten. Du bist der Prophet und der König will dich sehen. Und sagt er, ja, ich bin der Prophet. Okay, wenn ich der Prophet bin, dann Feuer vom Himmel, wusch, und er ist weg. So, dann kommt der Nächste. Es müssen immer zwei sein, ne? So, dann kommt der Nächste. Was macht der? Dieselbe Geschichte. Und dann kommt der Dritte. Was macht der? Ne, der ist ein bisschen schlauer. Der hat gesagt, du, ich habe folgendes Problem. Ich kann dich nicht zwingen mitzugehen, weil du bist der Prophet des Herrn und du bist nicht unter der Autorität dieses falschen Königs. Ich kann aber auch nicht unter der Autorität dieses Königs raus. Ich bin sein Leutnant und wenn ich zurückgehe zu ihm ohne dich, dann habe ich ein Problem. Was soll ich machen? Und dann sagt der Prophet, mach dir keinen Stress, ich komme mit. Aber merkt euch diese zwei Zeichen, weil es sind zwei wichtige Zeichen. Geht mit mir in Offenbarung Kapitel 11, wo wir die zwei Zeugen finden. Offenbarung Kapitel 11. Und da findet ihr die zwei Zeugen. Und mir wurde ein Rohr gegeben, gleich einem Stab, und es wurde zu mir gesagt, mach dich auf, misst den Tempel Gottes und den Altar und die, welche dort anbeten, aber der Vorhof des Tempels, auf außerhalb des Tempels, lass weg und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben. Nun, das ist ein wichtiges Symbol. Ich habe das angesprochen, als ich in der Marienberggemeinde war beim letzten Seminar, was wir dort hatten. Wisst ihr, was das heißt, wenn der Tempel gemessen wird, aber nicht der Vorhof? Der Tempel teilt sich in zwei Teile. Wenn ihr da sein werdet hier, wir haben jetzt das Mishkan, also das Zelt Gottes. nachgebaut und es wird hier in Deutschland aufgestellt und da könnt ihr beim, das ist in wann ist es? In ja, knapp in einem Monat oder so. Ja, 3 Wochen oder so, glaube ich, sind es. Und ja, da könnt ihr euch das anschauen. Da gibt es, der Hof des Zeltes sieht folgendermaßen aus. Das sind 2 Quadrate. Also wenn sie es richtig gemacht haben. Der ist doppelt so lang, wie er breit ist. Ja? So. Und in der einen Hälfte, also das eine Quadrat, genau in der Mitte, steht ein Altar. Und genau an der Grenze, wo die zweite Hälfte anfängt, fängt das Zelt an. Und geht bis zur Mitte vom Hof, von dem zweiten Hof. Und genau in der Mitte dieses Hofs steht die Bundeslade. So, also wir haben in der Mitte von dem einen Hof die Bundeslade und in der Mitte von dem anderen Hof den Altar. Dazwischen, zwischen Altar und der Grenze zwischen den 2 Höfen, steht das Becken. Das sind die 2 Dinge, die da im Hof sind. Ja? So. Und die eine Hälfte, der Hof, wo der Altar und das Becken steht, das heißt im Hebräischen, dass der Hof der Völker. So wird er genannt. Ja? So. Und der andere sind die Vorhöfe Gottes. Davon habt ihr gelesen sicher. Ne? In der Offenbarung zum Beispiel, bei den 7 Gemeinden wird das gesagt. Ne? Das sind die Vorhöfe Gottes. Jetzt gibt es einen Unterschied zwischen dem Vorhof und dem Vorhof. Warum? Weil der Vorhof der Völker, da gibt es nur 2 Symbole. Und das eine ist der Altar, also der Tod Jesu für unsere Sünden. Und das zweite ist das Becken oder die Bekehrung oder die Taufe, wenn ihr so wollt. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Gibt es irgendeine christliche Gemeinde, die euch einfällt, die nicht an irgendeine Art von Taufe oder Bekehrung oder nicht an irgendeine Art von Tod Jesu für deine Sünden glaubt? Ja oder nein? Nee, ne? Okay, wisst ihr jetzt, warum das nicht vermessen wird? Wenn die alle sagen, wir glauben an Jesus. Ja und? Das ist nicht, was gemessen wird. Die Anbetung, die hier gemessen wird, wird gemessen woran? Nun, die Anbetung ist ja nicht nur diese 2, sondern auch der Rest des Heiligtums und da ist viel mehr. Und das sind diese ganzen Dinge, die dieser falsche König abgeschafft hat. Ja? Da gehört das tägliche Bibelstudium dazu. Das ist der Tisch mit den Schaubroten. Da gehört das tägliche Gebet dazu, das ist der Räucheraltar. Und da gehört das Licht des Heiligen Geistes dazu, unter dem wir ständig gehen. Da gehört auch dazu die Lade des Bundes, in dem das Gesetz ist. Da gehört auch dazu die Gnade, die darüber steht und darauf basiert. Das ist, und wer das nicht hat, der befindet sich immer noch im Hof der Völker. Und ratet mal, was dort passiert. Ja, gar nichts. Das wird gar nicht gemessen. Das ist schon verurteilt. Das reicht nicht. Es reicht nicht, dass du sündigst und lebst, wie du willst. Und ab und zu mal kommst du zu Jesus und sagst, das hat mir leid getan, was ich gemacht habe. Ja und? Dann drehst du dich im Kreis. Das nennt man dann billige Gnade. Da hast du irgendwas falsch gemacht, dann läufst du zum Priester und sagst 5 Ave Maria und dann ist alles wieder in Ordnung. Naja, im protestantischen Christentum ist es ein bisschen anders. Da läufst du nicht zum Priester, um Ave Maria zu sagen nachher, sondern du musst halt beten. Und wenn du betest und sagst, es tut mir leid, dann ist auch wieder alles in Ordnung. Dann geht es noch leichter, ne? Aber du musst dich nicht bekehren. Du kannst weiterleben, wie du willst. Nee, wenn du ins Heiligtum treten willst, dann musst du dich bekehren. Natürlich kommst du nicht ins Heiligtum, wenn du nicht am Altar warst und am Becken. Klar, aber das ist nur der Anfang. Und wie ihr lesen könnt in Hebräer Kapitel 6, sagt der Paulus zu den Hebräern, jetzt reicht's mal mit den ganzen anfänglichen Sachen. Jetzt müsste man ein bisschen weitermachen. Ne? Ja, was ist wichtig für den Christen, wenn er sich bekehrt in den ersten 2 Jahren, 3 Jahren seiner Bekehrung? Womit soll er sich beschäftigen, intensiv, bis er es richtig versteht? Der Tod Jesu und seine Bekehrung. Und was dann? Ist es jetzt aus mit der... Ja, nee, jetzt hat der Herr noch vieles, vieles ihm zu zeigen. Aber du kannst ja nicht 30 Jahre lang in der Gemeinde sein und dein Hauptthema ist immer noch nur 1. Und nichts anderes mehr. Und das ist die Tragik unserer heutigen Welt. Schaut euch die Welt an. Versteht mich nicht falsch. Es gibt kein Element im Heiligtum, was nicht vom Opfer Jesu abhängig ist. Das ganze Heiligtum wird geweiht durch sein Opfer. Es geht alles nicht ohne ihn. Du kannst auch den Tisch studieren und du kommst an Jesus nicht vorbei. Denn er ist das Brot. Und sein Tod ist das Symbol für das Brotbrechen. Also du kommst an seinem Tod nicht vorbei. Der ist überall dabei. Aber sein Tod ist nicht nur dafür, dass dir vergeben wird, sondern dass du verändert wirst. Was hast denn du davon, wenn du nur Vergebung hast, aber du ernährst dich nicht davon? Versteht ihr? Was bringt es dir? Deshalb sagt es hier, der Vorhof des Tempels, der außerhalb des Tempels ist, der wird nicht vermessen. Der ist den Heiden gegeben und sie werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate lang. Das sind die 1260 Tage, die ihr auch findet in Daniel Kapitel 12. Ja? Und ich will meinen zwei Zeugen verleihen, das sind jetzt zwei Zeugen, Vorsicht, dass sie weissagen sollen, 1260 Tage lang, angetan mit Säcken. Die sollen jetzt weissagen, aber es ist nicht irgendeine Weissagung, sie sind angetan mit Säcken, sie sind in Trauerkleid angetan. Worüber trauern sie denn? Was meint ihr? Ja, darüber, dass das Volk Israel nicht treu ist, darüber trauern sie. Weil diese 1260, das sind nämlich genau die Zeit, in der das Volk Israel zertreten wird. Ja? Na, und prophetisch könnt ihr das nachverfolgen. Im Mittelalter beginnt es. Es fängt an mit 508. Und 538 ist die Sache fertig. Und der Papst kann machen, was er will. Und die Gläubigen werden zertreten jeden Tag. Keiner, der nicht gehorcht, bleibt am Leben. Ja? Und in dieser Zeit sind die zwei Zeugen da, aber sie sprechen wie? In Säcken, die sind schwach und in Trauer gehüllt, weil sie immer verfolgt werden. Es gab keine gläubige Gruppe in dieser ganzen Zeit, wo die nicht verfolgt wurde. Gab es nicht. Egal, wo ihr hingeht, wo es gläubige Menschen gab, die waren immer verfolgt. Ob es die Waldenser waren, die Hugenotten, wer auch immer, die sind immer verfolgt gewesen. Die Sabbatarianer aus Siebenbürgen. Es gab überall Leute, die gläubig waren, aber die sind alle verfolgt gewesen. Immer. In dieser ganzen Zeit. Deshalb wird das so beschrieben hier. Aber jetzt lest mal weiter. Das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Die zwei Ölbäume, das bezieht sich auf eine Prophezeiung aus Sacharja Kapitel 4. Ja. Und die stehen vor dem Herrn der Erde. Und was jetzt passiert ist, Vers 5, und wenn jemand sie schädigen will, geht Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand sie schädigen will, muss er so getötet werden. Das kennt ihr doch irgendwo, ne? Das war bei Elisa, ne? Das mit dem Feuer. Und diese haben Macht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt in den Tagen ihrer Weissagung. Sie haben die Macht, den Segen zurückzuhalten von der Welt. Wie ist denn das zu verstehen? Versteht, dass der Herr dem Volk Gottes am Ende der Zeit den Auftrag gibt, genauso wie Elia, einen Fluch auszusprechen über die untreue Welt. Und dieser Fluch wird sein, dass die Welt unfruchtbar wird. Und wenn diese ganzen tollen Leute mit Wissenschaft und Technik und trotzdem nichts hinkriegen, dann bleibt nur noch eine Lösung. Die sich aufgestellt haben und haben gesagt, es wird nicht mehr regnen und es wird nicht mehr fruchtbar sein, die werden verfolgt. Klar oder nicht? Und dann wisst ihr, wer Elia ist. Und ihr seht, die gleiche Autorität, die dem Elia und Elisa gegeben worden war über Israel, sind dieselben Autoritäten, die hier den zwei Zeugen verliehen werden. Es gibt aber noch eine Sache bei diesen zwei Zeugen. Diese zwei Zeugen werden umgebracht und liegen auf der Straße. Ja? Aber es kommt der Moment, wenn sie auferstehen, wenn sie berufen werden, wieder aufzustehen. Und nach diesem Auferstehen wirken sie wundersam. Vorher sind sie in Sack angetan und sie haben nicht viel Kraft. Jetzt versteht mich nicht falsch. Das heißt nicht, dass der Herr keine Wunder tut in der Zeit. Der Herr hat viele Wunder getan, zu jeder Zeit. Aber es ist nicht eine Sache, die so normal ist in der Gemeinde des Herrn. Versteht ihr? Als Jesus da war und die Jünger getauft wurden und ihnen die Hände aufgelegt wurden, ist etwas passiert. Und die Vollmacht Gottes hat gewirkt durch die Jünger. Jetzt haben wir heute dasselbe auch. Wir machen das auch heute noch. Wir legen Hände auf und so weiter, aber es passiert nichts mehr. Das heißt, wir versuchen, aber wir sind in Sack angetan. Versteht das bitte? Bis zu welchem Moment? Ja, wenn sie aufstehen zum zweiten Mal. Versteht diese zwei Zeugen, das ist das Alte und das Neue Testament, das sind die zwei Ölbäume, die aus dem Sacharja sind. Die Bibel wird verkündigt. Aber das Problem ist, die Verkündigung wird umgebracht. Also die zwei Zeugen werden umgebracht. Und so wird auch die Verkündigung unseres Volkes, der Adventisten, umgebracht. Da kommt er nicht drum rum. Aber sie muss auferstehen. Das hat auch damit zu tun, dass wir wiedergeboren werden müssen, versteht ihr? Ihr habt das Symbol, als zwei Kinder geboren werden, Jakob und Esau. Und der eine steckt die Hand raus und die machen ihm einen roten Faden dran. Und er zieht die Hand wieder rein. Und der andere wird zuerst geboren. Und er kommt als zweites. Warum? Es hat mit der Erstgeburt oder mit der Zweitgeburt zu tun. Zum ersten Mal sind wir alle geboren. Das reicht nicht. Wer kriegt den roten Faden? So wie die Rahab, die hat auch einen roten Faden gekriegt. Wer kriegt den roten Faden? Nur der zum zweiten Mal geboren wird. Reicht es, dass du einmal geboren bist? Nee. Du musst sterben und nochmal geboren werden. Genauso wie die zwei Zeugen. Die kommen und sprechen und machen, aber dann sterben sie. Und was dann? Dann stehen sie wieder auf. Und dann arbeiten sie ein bisschen anders. Nicht wie vorher, ohne Kraft, sondern in Vollmacht. Also versteht das bitte. Habt ihr irgendwo gelesen, dass Johannes der Täufer Wunder getan hat? Nee, warum hat er das nicht gemacht? Es ist ein Symbol, es ist die Vorbereitung des Weges nur. Aber als Jesus kommt, da sind Wunder passiert andauernd. Er und seine Jünger, die haben überall Wunder getan. Warum? Worauf warten wir? Seht ihr, diese Gemeinde ist die Bewegung des Herrn am Ende der Zeit. Wir sind Laodicea, aber wir sind auch ein gemischtes Volk. Wir haben kaltes Wasser, wir haben warmes Wasser. Und wir haben uns sowas von dran gewöhnt. Wir bilden uns ein, wir wären die Besten und die Tollsten, weil wir diese Sachen alle kennen, wie die anderen Gemeinden sich nicht kennen. Weil wir Ellen White haben, weil wir alles Mögliche haben. Und wir denken, wir sind besser. Wir sind nicht besser, nicht einen Gramm besser. Wir sind genauso abhängig von einem einzigen Punkt. Du musst sterben und neugeboren werden, ansonsten kommst du nicht ins Himmelreich. Da kommt keiner von uns dran vorbei. Wenn du nicht so weit gekommen bist in deinem Verständnis über dich selbst, dass du siehst, wie schlecht du bist und dass du, so wie du bist, keinen Platz im Himmel findest und dass du verstehst, damit es einen Himmel gibt, musst du sterben. Es gibt ein Bild dafür in der Bibel. Das wird meistens nicht so verwendet, aber die Bibel wird uns die Gemeinde beschrieben als ein Körper, deren Kopf ist Jesus. Ja? Und wir sind die Glieder. Aber es steht geschrieben, und jetzt betrachtet das als die ganze Menschheit, weil die ganze Menschheit ist das, was der Herr geschaffen hat, als seinen Körper, wenn ihr so wollt. Und der Kopf ist Jesus Christus. Und was passiert, wenn dein Finger krank wird und abfällt? Das ist jetzt Lepra. Darum ist das immer so ein Symbol für die Sünde, weil das ist, was Sünde macht. Ein Teil deines Körpers erklärt sich unabhängig. nimmt kein Blut mehr an vom Körper und stirbt ab. Weil geht ja gar nicht. Ohne Blut kein Sauerstoff, ohne Sauerstoff tot. Ne? Die Nekrose tritt ein und wenn das ausgefault genug ist, dann fällt es ab. Und was sagt Jesus? Er sagt, es, wenn deine Hand dich verführt, was machst du dann? Na komm, komm. Dann hau sie ab, denn es ist besser, dass dein Körper überlebt, aber die Hand, ja, ne, musst du wissen, woran überlebt der Mensch, also die Gemeinde insgesamt? Woran überlebt der Himmel und die Ewigkeit, die Gott geschaffen hat am Anfang? Woran überlebt sie? Versteht ihr nicht, dass da etwas abgehauen werden muss, weil etwas sich unabhängig erklärt hat? Von Gottes Führung und vom Kopf? Natürlich. Was muss damit geschehen, damit der ganze Leib überleben kann? Was muss passieren? Ja, die musst du abhauen. Tschack, abgehauen und dann überlebt der Körper. Und wenn wir in der Gemeinde sind, dann denken wir, jo, wir sind doch erlöst, passt doch. Ja, nicht, weil du auf der Liste stehst in irgendeiner Gemeinde. Deshalb sind wir nicht erlöst. Warum sind wir erlöst? Weil wir gestorben sind? Das muss ja abgehauen werden, was kaputt ist, ne? Und neu geboren werden. Und neu geschaffen werden. Oh, bitte, versteht es. Wenn wir uns bekehren, ist es nur der erste Schritt. Und das ist wie wenn du schwanger bist mit einer Neugeburt. Und der Herr führt dich bis zu dem Moment, wenn du reif bist, neugeboren zu werden. Und dann kommt der Heilige Geist und wird uns gegeben in einem besonderen Maß, auch dieser Gemeinde. Und es wird aus dieser Gemeinde, die schon halb tot ist, eine lebendige Gemeinde werden, wie wir sie uns nicht mal vorstellen können. Und die Arbeit, die wir heute mit Millionen und großen Anstrengungen und mit großer und toller Organisation versuchen zu tun und es nicht schaffen, werden wir dann mit wenig Geld und mit wenig Leuten und ohne generelle Organisation, nur lokale Organisation durchführen. Könnt ihr bei Ellen White nachlesen? Ist genauso. Warum kann der Herr das tun? Denn es steht geschrieben. Und dann kommen wir jetzt auf die zwei Zeugen zurück und auf zwei Ölbäume. In Kapitel 4 in Sacharja, als diese Vision gezeigt wird, da stellt er eine Frage. Was ist das? Und der Engel sagt zu ihm, was? Du weißt nicht, was das ist? Und dann sagt er zu ihm, das ist das Wort Gottes an Zerubbabel. Es soll nicht geschehen durch deine Kraft, sondern durch den Geist des Herrn. Damit keiner von uns, auch nicht einer von den Adventisten, sagen könnte, wir haben es gemacht. Nee, nicht wir haben es gemacht. Der Herr hat es gemacht. Durch uns. Denn ihm muss die Ehre gehören. Und versteht das, es gibt Texte, die ganz klar sagen, der Herr wird keinem seine Ehre überlassen. Sie gehört ihm allein. Und damit wir in der Endzeit nicht sagen, wir sind die einzige Organisation, die das Chaos der Endzeit überleben, werden wir auch nicht überleben. Kommt dann nicht durcheinander. Aber auch wenn, und das sagt Ellen White, auch wenn die Gemeinde so aussieht, als wäre sie tot, hat sie überlebt. Weil sie wird neugeboren im Geist. Und hier und da gibt es immer Leute, die gläubig bleiben. Und durch diese Leute wird der Herr die Arbeit machen, die das große Volk nicht gemacht hat. Genauso war es zur Zeit, als Jesus zum ersten Mal gekommen ist. Das große Volk Israel hat den Weg Gottes verlassen. Was machen wir heute? Wir fangen an, uns immer mehr mit der Welt zu verbünden. Und wir werden verwickelt in die falschen Kriege, in denen die verwickelt sind. Wir haben nichts damit zu schaffen, Leute. Das ist eine falsche Anbetung. Und das ist das Gemisch, was der Herr schon lange verurteilt hat. Die Sünde Achans ist, dass er das, was der Herr verflucht hat, versucht zu bewahren. Und vielleicht ist es auch unsere Sünde, dass wir versuchen, Dinge zu retten, die nicht zu retten sind. Möge der Herr uns Gnade geben, dass wir die Prophezeiungen studieren und dass wir unseren Platz finden in dieser Zeit. Wir sind die Endzeitgemeinde des Herrn. Wir sind die Agenten hinter der Front, wenn ihr so wollt. Ja? Und schaut euch eure Brüder an und schaut euch selbst an. Und wenn ihr feststellt, wie ihr wirklich seid, dann werdet ihr feststellen, wir sind nicht gut genug für den Himmel. Wir alle. Wir müssen sterben und abgehauen werden. Aber vielleicht kommt der Tag, wenn Jesus kommt und er sagt zu dir, komm, kehr um, folg mir nach. Und wenn wir neu geboren werden, gibt er uns seinen Geist in vollem Maße, so wie bei den Jüngern. Und sie wurden zu Zeugen, die die Welt verändert haben. Und das wird in der Endzeit noch viel extremer wahr werden. Und es wird durch uns passieren, durch diese Gemeinde, durch das, was übrig bleibt von dieser Gemeinde. Also lasst uns nicht verzagen. Vertraut nicht auf Menschen, vertraut nicht auf irgendjemanden, auch nicht auf euch selbst, vertraut auf den Herrn. Es wird seine Arbeit sein und wir haben die Gnade, dass wir daran teilhaben können. Lass es uns an seiner Gnade genügen. Amen. Herr, wir danken dir für die Gnade, dass wir in diesem Sabbat uns frei vor dir treffen können, dass wir zusammenkommen können, um dein Wort zu studieren. Und wir danken dir, Herr, für deine Versprechungen, dass wenn wir zu zweit oder zu dritt oder mehrere zusammenkommen, dass du mit uns sein möchtest. Wir bitten dich, dass du an diesem Sabbat mit uns bist, dass du deinen Geist uns gibst, dass du dein Wort in uns Wurzeln fassen lässt und Frucht tragen lässt in unserem Leben. Wir danken dir dafür, Herr, dass du das alles gegeben hast und das alles wirken möchtest und dass wir die Ehre haben, am Ende dieser Zeit zu leben, auf das alle vorgeschaut haben. Die Propheten und alle haben sich gewünscht, diese Zeit mitzusehen und wir sind hier. Wir warten auf dein baldiges Kommen. Wir danken dir dafür in Jesu Namen.